Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ich freue mich, dass Sie uns heute zugeschaltet sind und möchte Sie begrüßen und mit hineinnehmen in ein Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für diesen Monat. Jeden Monat formuliert er ein neues Gebetsanliegen. Diesen Monat ist es, dass auch die jungen Kirchen in der Welt den Glauben weitergeben. Wenn man für etwas betet, finde ich, ist es gut, auch mehr Hintergrundinformationen zu haben zu einem Thema, dass man auch dieses Thema besser mittragen kann. Und wenn wir dieses Gebetsanliegen des Heiligen Vaters mittragen möchten, dann ist es sicher gut, sich Gedanken zu machen, wer sind denn eigentlich die jungen Kirchen und was heißt eigentlich in der heutigen Zeit Glauben weitergeben? Ich freue mich, dass uns dazu zu diesem Thema zugeschaltet ist Herr Anton Stegmeier aus Augsburg. Grüß Gott, Herr Stegmeier.
Grüß Gott, Herr Klose.
Herr Stegmeier, Sie sind Pastoralreferent, Sie sind Diplomtheologe. Sie sind heute der Referent für die Weltkirche in der Diözese Augsburg. Und wie Sie da hingekommen sind, möchte ich kurz schildern. Sie haben Religionspädagogik studiert in Eichstätt, dann haben Sie Philosophie und Theologie in Augsburg und Paris studiert und waren Bildungsreferent im Referat Weltkirche der Diözese Augsburg. Da sind Sie eigentlich seit 1995 schon, also schon eine geraume Zeit. Dort sind Ihre Schwerpunkte die Zusammenarbeit mit Hilfswerken, katholischen Hilfswerken. Sie sind die Ansprechperson für die Pfarreien und Sie einfach, wenn es um die Fragen der weltkirchlichen Bildungsarbeit geht, dann sind Sie die richtige Ansprechperson. Sie leiten eine Beratungsstelle für Freiwilligendienste in Übersee und Sie sind im Aufsichtsrat des neuen bischöflichen Hilfsfonds Eine Welt der Diözese Augsburg. Wir wollen das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters mittragen, deshalb auch uns Gedanken machen über diese Sendung. Da würde mich doch als erstes interessieren, was meint der Heilige Vater eigentlich mit junge Kirchen?
Junge Kirchen, den haben wir uns eigentlich von der protestantischen Kirche abgeschaut, der 1928 damals schon so die ersten Gehversuche gemacht hat, als es um die Ablösung ging der selbstständigen Kirchen, vor allem in Afrika und Asien. Im katholischen Bereich verstehen wir unter jungen Kirchen, die außerhalb des europäischen, wir sagen gerne des Mutterlandes für den katholischen oder christlichen Glaubens, die Kirchen, die also jetzt neu begonnen haben, eigenständig Kirche zu sein, eigenständig Ortskirche zu sein.
So richtig jung sind diese Kirchen aber auch nicht mehr, oder?
Also wenn man aufs Alter schaut, nach menschlichem Alter gemessen, sind sie nicht mehr ganz jung. Wir haben ja sogar sehr alte, traditionsreiche Kirchen wie in Indien. Die Kirche Indiens ist schon sehr, sehr alt. Der Apostel Thomas war ja schon dort. Aber insgesamt gesehen wurde Indien nie bis ins 19. Jahrhundert hinein richtig missioniert. Nur an der Küste, wo eben die Seefahrer, die christlichen Seefahrer hinkamen, gab es Niederlassungen und damit auch Christen. Was neu ist heute in diesen jungen Kirchen, das Verhältnis zu den alten Kirchen ist so, dass wir nicht mehr von Missionskirchen oder Missionsdiözesen oder Missionsbischöfen sprechen, sondern die Bischöfe oder Diözesen sind eigenständig, so wie unsere Diözese Augsburg oder Erzdiözese München.
Heißt eigenständig, sie verwalten sich selber, sie haben einen höheren Status, sie sind also nicht mehr Kolonien, wie man jetzt aus dem politischen Sinn sagen würde, genau, nach denen man schauen muss, sondern die können ganz gut auch sich selber verwalten. Beziehungsweise, das heißt, das bedeutet ja für den Vatikan ja auch eine ganz eigene Denkweise, dass diese jungen Kirchen ja partnerschaftlich zu sehen sind.
Genau. Das war ja die große Entdeckung eigentlich beim Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die Weltkirche sich versammelt hat, aus allen Ländern der Welt Bischöfe da waren und für viele, gerade jetzt für die damals noch nicht als jung bezeichneten Kirchen, die Missionskirchen, die Entdeckung gemacht wurden, wir gehören ja mit dazu zu dieser Weltgemeinschaft. Wir sind gleichberechtigt, auch wenn natürlich noch viele Anfangsschwierigkeiten da waren. Wir merken es ja bis heute, dass eine große Solidarität jetzt zum Beispiel im finanziellen Bereich notwendig ist, dass wir die kleinen Kirchen, die in der Minderheit sind, wie in Asien, in vielen Ländern Asiens, wo wir noch sehr viel finanziell auch von den reicheren alten Kirchen unterstützen müssen. Aber wenn man das Leben dieser Kirchen anschaut, dann merken wir inzwischen, dass dort eher der Begriff jung angesagt ist, weil die Kirche dort oft gesehen wird oder wir sehen können, dass sie jung und fidel ist, wo wir eher zum Klagen anfangen, dass unsere Kirche müde geworden ist hier in Europa.
Ich erinnere mich an die Wahl des heutigen Papstes. Dort waren ja auch viele mögliche Kandidaten genannt worden, unter anderem auch Kandidaten eben aus Kontinenten wie Lateinamerika oder auch aus Afrika, wo doch etwas mitschwang, warum könnte denn der Papst nicht auch von dort kommen?
Das war damals eine interessante Erfahrung, denke ich, für die Weltkirche. Ich nenne es mal so, hatte man den Mut, jetzt schon einen Kandidaten aus der Weltkirche, aus den jungen Kirchen, wenn wir bei diesem Begriff bleiben, zu wählen, wie ich nenne jetzt mal den Kardinal Rodriguez aus Honduras, ein ganz engagierter Kardinal in einem sehr armen Land, der also vor allem diese Situation der Armut sehr gut aus eigener Erfahrung kennt. Oder greift man eher zurück auf einen profunden Theologen, der jetzt in der europäischen Theologie stark verankert ist? Und wir haben gesehen, die Wahl fiel auf Benedikt XVI., Kardinal Ratzinger, der ja vielleicht noch mal mehr auf die, sage ich mal, auf die sichere Seite gesetzt hat. Ich denke, das ist eine Entwicklung. Wir merken gerade, ist es ja nicht nur in der Kirche so die Orientierungslosigkeit, wie geht's weiter, sondern auch in der Gesellschaft. Und diese Strömungen, die da sind, zwingt uns auch manchmal so zu Handlungen, wo wir sagen, wo gibt's Mehrheiten für eine neue Richtung oder wo versuchen wir lieber mal zunächst auf dem alten Weg zu bleiben, aber die Fühler schon auszustrecken, wohin geht's in die neue Richtung.
Aber da war schon eine Tendenz erkennbar und wer weiß, wie sich das zukünftig entwickeln wird. Also früher war ja irgendwie das ganz normal, der Heilige Vater war Italiener. Jetzt haben wir schon einen Polen erlebt, einen Deutschen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich möchte das ganz offen denken. Wer weiß, wo die Weltkirche da hingeht. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Weil Weltkirche ist ja nicht mehr diese Kirche, wie Sie schon sagen, dass wir also alles von Rom sehr zentralistisch gesteuert haben, sondern es entwickelt sich auch ein bisschen dezentral. Wobei das ja auch die Frage ist, wie das dann funktioniert, dass eben die Zusammenarbeit mit dem Vatikan ganz eng funktionieren kann. Da ist Austausch, denke ich, sicher ein ganz wichtiges Thema.
Ja.
Ja, wie sieht sich denn die Weltkirche da selber?
Also wenn man Weltkirche anschaut, denke ich immer gerne zurück an unsere eigene Missionssituation hier in Deutschland, wie wir missioniert wurden. Wir wurden ja auch nicht von Einheimischen missioniert. Das war anfangs die Römer, die den Glauben mitgebracht haben, gerade hier in Augsburg, wo ich bin. Waren ja die Römer ganz stark und mit den Römern kamen auch die ersten Missionare. Aber die eigentliche Missionsbewegung ging ja damals dann von iroschottischen Mönchen aus, wo der Papst damals den Auftrag gegeben hat, Missionare hierher zu senden, um Missionsarbeit zu machen. Und so kann man es eigentlich vergleichen auch mit der Situation in der Weltkirche, dass zunächst Impulse von außen notwendig waren, die den Glauben, das Evangelium den Menschen gebracht haben. Wir hatten damals noch Heidenmission dazu gesagt, also das Christentum bringen, den christlichen Glauben bringen. Aber inzwischen, und das ist ja auch mit in unserer Erfahrung von Kirche, wenn ich ernst nehme, jeder Getaufte, Gefirmte hat den Geist Gottes, ist die Realität so, dass in allen Ländern der Welt Christen sind und auch diese Struktur, die wir uns geben als Kirche in Ortskirchen oder Diözesen, dass das jetzt auch schon ausgebaut ist und inzwischen eine andere Kommunikation notwendig ist. Das heißt sicher auch im Vatikan in der Zukunft nochmal genauer zu schauen, wie geht da Dialog in diesen einzelnen Bereichen. Wenn ich denke, die Kirche in China, da geht schon mit der Sprache los. Wie können wir sowas zusammenbringen? Verschiedene Auffassungen auch. Da sind wir so in der Frage Inkulturation des Evangeliums. Was bedeutet es in fremden Kulturen, die uns als Europäer fremd sind? Also das wird eine spannende Zukunftsfrage für uns, wo wir jetzt schon in den Anfängen drinstecken.
Also Inkulturation, wo sich ja, also wenn ich daran denke, dass wir Christusabbildungen haben, dann auch von, dass ein dunkelfarbiger Christus am Kreuz hängt.
Ja.
Oder das sind ja Beispiele, wo wir merken, wie kann man Christus vermitteln? Und dann, das ist für mich ein konkretes Beispiel, wie sowas funktionieren kann oder wahrgenommen wird.
Genau. Ich konnte letztes Jahr in Mexiko sein. Mexico City ist ja der größte Wallfahrtsort der Kirche, unserer katholischen Kirche derzeit mit der Jungfrau von Guadalupe. Eine dunkelhäutige Mariendarstellung. Vielleicht kommt sogar noch unserer ursprünglichen Maria nahe, weil ihr auch im Heiligen Land jetzt nicht nur weißhäutige Menschen leben und damals auch gelebt haben. Aber dort war das ein ganz wichtiger Faktor, dass dieser Juan Diego, der einfache Bauernbub, die Mutter Gottes erfahren hat in einer Erscheinung Und die war dunkelhäutig, die war also indianisch vom Aussehen her. Das ist so ein erster Schritt schon in Kulturation, dass es mit dem Leben der Menschen dort zu tun hat. Um jetzt natürlich, wenn ich jetzt historisch rangehe und sage, ja, kann das sein, oder ein schwarzer Christus, ist wohl nie möglich, aber diese Symboliken, das Kreuz zum Beispiel in dieser dunklen Holzform, wie wir es in Afrika kennen, hat ja eine tiefere Dimension für die Menschen. Da geht es ja um eine Identifizierung mit dieser Darstellung, wo eine Brücke gebaut werden soll in die Lebenswelt der Menschen, in die Kultur der Menschen. Und von daher können wir das auch ja zulassen, denke ich, als Kirche, wenn auch eine Darstellung gewählt wird, wo ein schwarzer Christus am Kreuz hängt.
Also Brücken bauen zur jeweiligen Nation, zur jeweiligen Geschichte und Kultur.
Ja.
Hat sich dann der Missionsbegriff heute verändert im Vergleich zu früher? Also wir haben ja auch das offizielle Thema, heißt ja, dass die jungen Kirchen dankbar für das Geschenk des Glaubens an der universellen Sendung der Kirche, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen, teilnehmen. Das war jetzt die lange Formulierung. Wir haben es ja ein bisschen abgekürzt, dass die jungen Kirchen den Glauben in der Welt weitergeben. Mhm. Heißt aber dieser Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen, hat sich dieser Missionsauftrag gewandelt?
Der Missionsauftrag nicht. Das ist ja unser... Das hat Jesus uns ja ins Grundbuch geschrieben, unsere Kirche, in die Verfassung unserer Kirche, wenn ich jetzt mal so ausdrücke. Da können wir nicht dahinter zurück, und das würde ja auch keinen Sinn machen, wenn wir sagen, wir missionieren nicht mehr. Ich nehme mal diesen Begriff missionieren noch. Evangelisieren würde man heute eher sagen in den Dokumenten der Kirche. Aber dieser Auftrag bleibt. Der wird bis zum Ende der Zeiten sogar bleiben, weil ja immer wieder neue Menschen auf die Welt kommen, die den Glauben kennenlernen müssen. In irgendeiner Form. Dem Glauben begegnen, ob sie es jetzt als kleine Kinder in der Familie aufwachsend erleben oder ob sie es als Erwachsene erleben in einer fremden Kultur, aus einer fremden Religion heraus zum Beispiel, dass sich Buddhisten oder Moslems oder Hindus mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen und, wie wir sagen, dann sich bekehren zum Glauben. Das wird also immer unsere Aufgabe sein. Neu ist, dass wir nicht mehr diese herkömmliche Form haben, gut ausgebildete Missionare aus Europa, die wir in die ganze Welt schicken. Wir erleben es allein schon an dem Rückgang der Missionsberufe, wie wir die auch immer noch bezeichnen, der Missionsordensgemeinschaften. Aber wenn wir genau hinschauen, ist das eigentlich auch mit in unserem Konzept, dass wir sagen, wir brauchen die auch nicht mehr in dieser Zahl. Weil die jungen Kirchen, die Kirchen in Afrika, Ozeanien, Lateinamerika eigenes Personal haben und auch die eigene Berufung leben sollen. Da ist es ja auch so wie bei uns, jeder Getaufte, Gefirmte hat diesen Auftrag, das Evangelium weiterzutragen. Nicht nur der Pfarrer oder der Missionar oder der Bischof, sondern jeder. Jeder in seinem Bereich natürlich.
Das bedeutet, man definiert es neu, jeder Kontinent für sich oder jede Diözese dort, die dort angesiedelt ist, je nach den Situationen. Wir werden gleich auch noch näher über die einzelnen Kontinente sprechen,
ja,
wie sich dort die Situation gestaltet. Mhm. Ich stelle auch fest, in einigen Ländern oder vielen Ländern ist ja auch, dass Christen anderer Konfessionen auch sehr aktiv sind. Und die scheinen auch manchmal doch noch mehr auch zu evangelisieren, rein mit dem Wort Gottes direkt auch aufzutreten. Wie erleben Sie das?
Das ist eine große Herausforderung für uns als Katholische, auch als für die protestantische Kirche. Wir nennen sie Freikirchen, evangelikale Kirchen oder pfingstbewegte Kirchen, also Pfingstlerkirchen, die so mehr aus dem amerikanischen Bereich kommen, die ein sehr starkes Missionsauftreten haben, die also wirklich mit der Bibel in der Hand auf die Leute zugehen, was noch nicht schlecht ist, aber wenn man genauer hinschaut, was wird für ein christlicher Glaube vermittelt, da haben wir von der katholischen Seite her oft Bedenken, ob das nicht eine Form ist, die für uns überholt ist, wo wir sicher auch in früheren Zeiten durch einfach Unkenntnis jetzt der Situation vor Ort oder auch manchmal durch Arroganz, wo wir die Situation vor Ort nicht ernst genommen haben, Fehler gemacht haben. Es gibt Beispiele, ich weiß zum Beispiel aus dem Irak, wo diese Gruppen im Norden, im Kurdengebiet sehr stark auftreten und sehr viel eine gefährliche Situation für die Christen im Irak noch Leben bringen, weil durch diese Dominanz, mit der sie auftreten, diese Gruppen, alle Christen in den Ruf kommen, die wollen bei den Moslems missionieren, und zwar missionieren ganz stark, also ja weniger jetzt eine Glaubensüberzeugung den Menschen, in den Menschen wachsen lassen, die sie zu einer Umkehr oder zu einer Bekehrung bringt, sondern eher dann schauen, möglichst schnell sie auf unsere Seite zu bringen. Und da ist natürlich schon auch von den Moslems zu spüren, dass das abgelehnt wird. Und das schlägt leider auch zurück auf die anderen Christen. Die chaldäischen Christen sind ja hauptsächlich im Irak, die unter diesem Druck leiden müssen, weil so eine Widerstandsbewegung dann da ist gegen die Christen. Und momentan erleben wir leider, dass sehr viele Christen aus dem Irak gehen und wir jetzt in Deutschland auch vor allem irakische Flüchtlinge, die Christen sind, aufnehmen. Das ist eine Spannung, in der wir da leben, wo wir merken, so kann Missionsarbeit eigentlich nicht ausschauen. Es gibt die Religionsfreiheit, der Mensch muss die Freiheit der Entscheidung haben. Und dafür gehört aber auch eine Evangelisierung, die sensibel ist.
Es wäre ja schön, wenn man das eine tun könnte, ohne das andere zu lassen.
Genau.
Also ich spüre so zwei Linien, die sich dann, also die einen, die versuchen, das sehr eben von der Bibel her zu argumentieren und dann ein bisschen so wie früher den Glauben dann eben ja so direkt weiterzugeben. Mhm. Und die anderen, die eher sagen, ja, wir wollen in der Kultur leben, Inkulturation begreifen, wir wollen dort einfach mitleben. Und man soll an unserem Leben erkennen, dass wir Christen sind und gar nicht so sehr an dem, was wir sagen. Es scheint so zwei so Gräben oder Extreme zu sein.
Ich glaube, das kommt auf die Situation an. Es gibt Situationen, wo zunächst gefragt ist, die Botschaft zu verkünden, also wirklich hinzustehen und zu verkünden, also gerade in Formen der Erstevangelisierung. Aber in vielen Bereichen ist es auch heute mehr gefragt, die Botschaft Jesu einfach zu leben, überzeugend zu leben, dass die Leute nicht jetzt durch das Wort, da gibt es viele Worte und schöne Worte, sondern das Beispiel, wie geht Christsein, dass sie so angesprochen werden vom Christsein. Ich glaube, Frère Rocher hat es mal gesagt, die Bibel, die die Menschen heute lesen, ist nicht die gedruckte Bibel, sondern die gelebte Bibel. Also Menschen, Zeugen des Glaubens, die ihren Glauben leben und so Menschen fürs Christsein gewinnen.
Sagt Anton Stegmeier, er ist der Bildungsreferent im Referat Weltkirche der Diözese Augsburg. Mit ihm spreche ich gleich weiter über die einzelnen Kontinente, wie es dort geschieht, dass Glaube heute weitergegeben wird. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Thema, das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass auch die jungen Kirchen in der Welt den Glauben weitergeben. Ich bin im Gespräch mit Anton Stegmeier. Herr Stegmeier, wir wollen ein bisschen über die jungen Kirchen sprechen. Eine der jungen Kirchen, die mir da besonders immer gleich einfällt, ist Lateinamerika, zum Beispiel die Theologie der Befreiung. Mhm. Denn da ist ja doch immer diskutiert, die Kirchen entwickeln sich eigenständig, die entwickeln auch eigene Theologien, wie diese Befreiungstheologie. Mhm. Da hat die Kirche doch auch ihre Schwierigkeiten damit, oder?
Natürlich, wenn was Neues kommt, ist man natürlich durch das Fremde zunächst einmal verunsichert. Man muss sich neu orientieren, neu ausrichten, abstimmen mit anderen auch und so den Weg weitergehen. Da ist es ein interessantes Beispiel, aber das betrifft eigentlich uns alle, auch in der Situation hier in Deutschland. Es geht ja darum, die Herausforderungen, die da sind, für die Menschen, für die Kirche ernst zu nehmen und anzugehen. Das Konzil hat es mit dem Begriff die Zeichen der Zeit erkennen und dann handeln. Nach diesem Dreischritt sehen, urteilen, handeln. Und so hat sich auch eine Theologie der Befreiung oder Befreiungstheologie in Lateinamerika entwickelt. Und zwar nicht von oben, von den Theologen her zunächst, sondern von der Basis, vom Volk. Die Menschen nämlich haben erlebt, sehr 50er, 60er Jahre im letzten Jahrhundert, diese schweren Formen von Unterdrückung, von Menschenrechtsverletzungen in Militärdiktaturen, wo der einzelne Mensch nichts mehr gegolten hat, wo Menschen in Gefängnissen verschwunden sind, gefoltert wurden, umgebracht wurden, weil sie nicht in das Konzept der Mächtigen gepasst haben. Da haben die Menschen angefangen, die Christen angefangen, in der Bibel zu lesen und sind auf die Stelle des Volkes Israel gestoßen, das Volk Israel in Ägypten versklavt. Und da ist die große Hoffnung gewachsen, wenn wir einen Gott des Lebens haben, dann muss das in unserem Leben deutlich werden. Und haben so ja Befreiungsschritte geübt. Da kam es jetzt natürlich dazu, dass in manchen Bereichen dies so weit ging, das was ja von Rom dann vor allem sehr stark kritisiert wurde, dass marxistisches dann Gedanken gut aufgenommen wurde oder gar bewaffnet Widerstand geleistet wurde, was aber man nicht als die Befreiungstheologie bezeichnen darf. Das sind sicher Formen gewesen, die nicht richtig waren, wo wir aber uns auch immer schwer tun in die Situation selber, können wir nicht reinschauen von außen. Aber wir merken, also jemanden für das Evangelium oder wegen einer Ungerechtigkeit umbringen, das ist nicht unser Ansatz als Christ.
Was Menschenrechtsverletzungen in Lateinamerika, das ist ja ein Thema auch in Afrika, das kennen wir weltweit. Also von daher ist es sicher wichtig, auch das als ein Thema für alle im Kopf zu behalten. Und wenn dann dort als ein solcher Weg beschritten wird, dass man also sagt, ein gewaltloser Widerstand, eine Befreiung in quasi in den Köpfen, in den Herzen, und da man wird es also eine friedliche Revolution, was weiß ich, was da für Begriffe mit verbindbar sind, wie auch hier wieder, also das wäre ein ganz eigenes Thema, aber auch hier wieder das Thema, was heißt es, den Glauben weiterzugeben? Wie funktioniert es dann in Bezug auf so ein Thema?
Das war die Erfahrung der Menschen dann, dass sie durch diese Befreiungserfahrung in der Bibel, dass sie gesehen haben, wir haben einen Gott des Lebens, einen Gott, der die Freiheit für uns möchte, dass jeder Mensch frei leben kann. Das war ja die Botschaft, die die Menschen angesprochen hat. Gerade die Armen, die ja in der Mehrzahl da waren, was jetzt zunächst einmal geheißen hat, und das sieht man sehr schön auch an Geistlichen, an Priestern oder Bischöfen gar, die sich dieser Bewegung dann angeschlossen haben, die den Reichen gesagt haben, so wie ihr lebt, es ist Unrecht, es ist Sünde. Ihr dürft andere nicht ausbeuten, umbringen, in Gefängnisse stecken. Es gibt für jeden Mensch als Geschöpf Gottes die gleichen Rechte. Wer den Film Oscar Romero von diesem Erzbischof kennt, in Lateinamerika, zeigt diese Entwicklung der Befreiungstheologie ganz hautnah. Da ging es nicht um irgendeine Theorie, die irgendwelche Theologen entwickelt haben, sondern aus der Bibel entwickelt für das Leben. Und das war ansprechend. Es haben sich daraufhin sehr viele, wir nennen sie Basisgemeinden, gebildet, die sich zusammengeschlossen haben, um miteinander besser, sage ich mal, überleben zu können in diesem wirklich lebensgefährlichen Kampf. Und diese Basisgemeinschaften bestehen bis heute. Auch die Befreiungstheologie gibt es bis heute. Johannes Paul II., wenn er in Lateinamerika war, oder auch jetzt Benedikt XVI., als er dort war in Brasilien, fordert auch so eine Weiterentwicklung dieser Befreiungstheologie. Selbst Befreiungstheologen heute sagen, wir müssen diese Theologie weiterentwickeln. Die ist in einem Kontext, in einem zeitlichen, gesellschaftspolitischen Kontext entstanden, das heute nicht mehr so ist. Deswegen müssen wir diese Theologie weiterentwickeln. Die Herausforderungen heute, die man gerade in Lateinamerika entdeckt, ist es, wie sind wir als Kirche bisher mit den Indigenas, also mit den Ureinwohnern umgegangen, oder die Afroamerikaner, die als Sklaven nach Lateinamerika kamen auf die Plantagen, wo kam denn deren Glaube vor? Wir sehen ja gerade in diesem Bereich, dass Evangelisierung oft nicht gegriffen hat, dass wir merken in Kulten, die da sind, die auch von Christen heute noch praktiziert werden. Der Voodoo-Kult zum Beispiel in Haiti, der neben der katholischen Kirche von manchen beides gelebt wird und wo wir gemerkt haben, wir haben es nicht geschafft als Kirche, diesen Afroamerikanern, den Schwarzen, die jetzt in Lateinamerika leben, das wirklich unser wirkliches Christentum zu bringen, sondern das ist so eine Vermischung, die da rausgekommen ist, wo man heute genau hinschaut, was muss denn eine Theologie jetzt für die Afroamerikaner sein oder für die Indigenas aus ihrer Kultur, aus ihrem Verständnis von Welt, von Leben?
Also es gibt ja schon Grenzen, dass man sagt, okay, man soll inkulturieren, aber wenn es dann so eine Vermischung mit Kulten geht wie dem Voodoo-Kult, dann ist es doch, das geht zu weit.
Ja, und da müssen wir aber Formen finden. Wir können jetzt sagen, wie man es früher gemacht hat in der Missionsarbeit, das ist alles vom Teufel. Also wer sich da anhängt, der gehört nicht mehr zu uns. Oder wir müssen sagen, Gott ist ja in dieser Welt da, egal wo wir hinkommen. Das war ja auch eine Entdeckung in der Missionsarbeit, dass man früher gedacht hat, wir müssen Gott bringen. Und dann heute aber sagt, Gott ist ja überall schon da, das ist ja seine Schöpfung. Unsere Aufgabe als Christen ist es, wie wir ihn verstehen als Christen, diesen Gott zu entdecken bei den Menschen, mit den Menschen zu entdecken und für sie ja so aufzuschließen, mit ihnen zusammen, dass sie diesem Gott nachfolgen, Jesus Christus nachfolgen. Das ist ja das Spezifikum im Christentum, dieses christliche Anliegen, Nachfolge, darum geht es zu leben wie Gott, so wie Gott den Menschen gewollt hat. Und wenn wir jetzt diese Vermischung sehen mit den Kulten, wo es ja dann wieder geht um, ja, ich muss dann Gottheiten besänftigen durch Opfer oder es gibt so etwas wie Verwünschungen und so, da müssen wir genau schauen, wie können wir das diesen Menschen denn so erklären, dass wir das in unserem christlichen Glauben nicht mehr brauchen, dass sie das ablegen können.
Kommen wir zu einem anderen Kontinent. Papst Benedikt XVI. War kürzlich in Afrika. Und dort sind ja Themen, wir haben schon angesprochen, auch Menschenrechtsverletzungen durch politische Systeme, durch totalitäre Machthaber an der Tagesordnung. Dort haben wir das Thema Inkulturation, was wir schon angesprochen haben. Aber ein großes Thema in Afrika ist natürlich auch der Umgang mit Epidemien oder Pandemien. Also ich nehme mal ganz konkret AIDS. Was bedeutet hier Glauben weitergeben?
In dieser schwierigen Frage Glaubensweitergabe in einer Situation, wo eigentlich in den meisten Ländern Afrikas keine Familie mehr da ist, wo nicht jemand von AIDS betroffen ist, entweder dadurch, dass er schon jemanden verloren hat durch diese Pandemie, durch diese Krankheit oder dass jemand infiziert ist. Und da hat die Kirche festgestellt, wir können dazu nicht schweigen, wir müssen den Menschen eine Hilfestellung geben, damit umzugehen. Das heißt, jetzt gehe ich mal an die hinterste Seite, nämlich da, wenn jemand davon betroffen ist, dass er eine menschenwürdige Hilfe erfährt, was ja so nicht unbedingt gegeben ist. Also es gibt ja Fälle, wo man jetzt gerade von manchen Naturreligionen oder Religionsauffassungen her sind die eine Krankheit haben, sind Sünder, die werden ausgestoßen, ausgeschlossen, die kommen aus ihrer Hütte nicht mehr heraus und niemand kümmert sich um sie, weil man darf sie nicht berühren. Solche Auffassungen ist natürlich keine Hilfe für die Menschen. Die Christen, die sagen, nein, der gehört weiter zu unserer Gemeinschaft, ist ein Geschöpf Gottes, wir kümmern uns um ihn und organisieren zum Beispiel eine Krankenpflege, was andere so nicht tun. Das geht aber jetzt am Anfang der Kette auch darum, der Papst hat es ja im Flugzeug, wie er nach Afrika geflogen ist, mal angedeutet, die Frage, wie kann man denn gegen AIDS vorgehen jetzt als Gesellschaft, wo die Frage der Kondome dann stark diskutiert wurde, leider das nur in den Vordergrund gestellt wurde, nicht sein Anliegen, dass er sagt, es geht hier um die Frage zum Beispiel verantwortlicher Umgang mit Sexualität, mit Partnerschaft, dass das unser Auftrag auch ist und das ist Missionsarbeit, den Menschen zu sagen, wir verstehen unter christlicher Partnerschaft Treue zum Beispiel, verantwortlichen Umgang miteinander. Auch wenn jemand infiziert ist in so einer Partnerschaft, dass ich den anderen jetzt einmal allein schon das Faktum, ihm das zu sagen, ist ja schon oft ein Problem. Die Angst, dass man dann verstoßen wird, ausgegrenzt wird, ist oft ein großes Hemmnis, dass sich die Menschen nicht trauen, mal zu sagen, sie sind krank. Also einen AIDS-Test zu machen, schlägt zum Beispiel die Kirche in vielen Ländern vor, dass das was ganz Wichtiges ist, mit allen Konsequenzen, das natürlich damit verbunden ist.
Dann kann aber, also ich kenne ja da schon Gespräch, wir haben einige Sendungen schon zu dem Thema gemacht, dass man dann sagt, ja, aber wenn man dann mit den Leuten spricht, man kriegt es nicht an sie ran, also sie verstehen es nicht, sie leben ihr Leben und sie leben ihre Sexualität und wenn man dann so quasi von oben herabkommt und sagt, ja, ihr sollt auf Treue gucken und es ist ein langer Weg der Bildung, aber auf diesem Weg, der so lange ist, ist die Gefahr, dass sie sich dann trotzdem anstecken, eher noch viel größer, weil sie es eben noch nicht verstehen. Also es war oft so die Diskussion, so quasi, weil dass man schon noch darauf hinarbeitet, aber im Moment eben der Standard noch nicht erreicht ist.
Wenn man das Thema AIDS anschaut, dann ist es ein sehr komplexes Thema. Sie haben einen Begriff, der ganz wichtig ist in diesem Bereich genannt, nämlich Bildung. Man sieht in Gesellschaften, die einen hohen Bildungsstandard haben, kann man besser mit dieser Krankheit, mit dieser Epidemie umgehen. Wir sehen es hier zum Beispiel in Deutschland, wobei ich dazu sage, auch in Deutschland steigen die Infizierungsraten. Also allein Bildung macht es nicht aus. Da gehört dann mehr dazu, zum Beispiel auch Gewissensbildung. Also nicht nur die rheinische Schulbildung, Wissen, wie Ansteckungswege gehen und sowas, sondern eine Gewissensbildung, dass ich eben mein Gewissen bilde und sage, der andere ist auch Mensch mit den gleichen Rechten, mit den gleichen Wünschen, mit den gleichen Ängsten wie ich. Und ich darf nicht einfach umgehen mit ihm, wie es vielleicht bisher in der Tradition so war. Das ist eine Frage zum Beispiel ans Menschenbild in vielen afrikanischen Kulturen, wo eine starke Dominanz der Männer da ist, wo es Kulturen gibt, wo die Frau jetzt im Sexualbereich keine Mitsprache hat, wo sie also, wo der Mann als Oberhaupt das bestimmt. Und dann kommt dazu natürlich auch eine Form, wenn wir sehen, in vielen afrikanischen Ländern zerbrechen herkömmliche Strukturen, die auch so etwas wie Sozialkontrolle waren. Dass also die Männer weg müssen aus ihrer Heimat, wie in Südafrika, in die Minen nach Johannesburg gehen, hunderte Kilometer weg von zu Hause, nur einmal im Jahr zurückkommen können, dass das natürlich auch jetzt im Bereich Sexualität betrifft, wo Menschen in Armut abrutschen und aus dieser Frage heraus schon kein geordnetes Leben mehr führen können, wie wir das so verstehen, wo auch jetzt Bereich Sexualität mit dazugehört. Das ist ein ganz komplexes Thema. Also man kann das nicht in 2-3 Sätzen einfach begründen, so wie wir das erlebt haben mit dieser Aussage des Heiligen Vaters, als er nach Afrika geflogen ist, wo sofort die Weltpresse draus gemacht hat, die Kirche ist gegen Kondome und deswegen ist sie schuld an der Ausbreitung von AIDS. Das stimmt so nicht. Das ist eigentlich eine Unwahrheit, die verbreitet wurde. Wobei, wie gesagt, es ist komplex. Man muss dann wirklich differenzieren, was unser christlicher Standpunkt in dieser Frage ist.
Und natürlich, wenn man dann über die Kontinente spricht, kommen diese ganzen Themen hoch, über die man dann natürlich eigene Sendungen machen kann und diskutieren kann. Unser heutiges Thema ist ja, wie es die jungen Kirchen schaffen oder schaffen sollten, den Glauben weiterzugeben, dort am jeweiligen Ort.
Ja.
Vielleicht noch kurz, bevor wir auch dann nochmal das Gespräch öffnen, Kirche in Asien. Dort haben wir ja die Situation, dass wir in einem besonderen Dialog mit den Religionen stehen, Hinduismus, Buddhismus, diese Dinge, auch hier Inkulturation. Ich erinnere mich, dass es also zum Beispiel der Zen-Buddhismus ist ja ein Thema, was auch viele Christen persönlich betrifft und sie sagen, das finden sie gut. Und da gibt es auch eine große Diskussion, wie eben Inkulturation funktionieren oder nicht funktionieren kann, je nachdem, wie man das sieht. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Asien.
Die Herausforderung für die Christen in Asien ist die Minderheitensituation in den meisten Ländern. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die Philippinen, wo sehr viele Christen sind, aber ansonsten sind wir eher in der Minderheit, wie in Indien mit 2 bis knapp 3%. Da sind die Christen natürlich herausgefordert, mit den anderen Religionen, die die Dominanz am Ort zum Beispiel, in einem Dorf oder in einer Stadt haben, in den Dialog zu treten. Und das haben unsere Bischöfe auch im Zweiten Vatikanum als Auftrag formuliert, der Dialog mit den anderen in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen, auch im religiösen und vor allem auch im kulturellen Bereich. Die Bischöfe in Asien haben bei ihrer Gründungsversammlung 1970, wo die Vereinigung der Asiatischen Bischofskonferenz gebildet wurde, damals 3 Punkte festgelegt, was sie als wichtige Aufgabe verstehen, um als identische Kirche im asiatischen Kontext leben zu können, kontextuell bezogen, also auf den Kontext, auf das Umfeld. Und da haben sie einen dreifachen Dialog formuliert. Das erste ist der Dialog mit den Kulturen. Die Kulturen Asiens sind uns ja sehr fremd in vielen Bereichen. Wir haben ein ganz anderes Denken. Wir denken linear, in Asien denkt man eher zyklisch. Das ist eine Herausforderung für eine linear geprägte Theologie, die wir zum Beispiel bringen, wo sie aber jetzt schon an der Kultur beginnt, dass die Kultur unterschiedlich ist, dass wir manches einfach nicht verstehen von unserem Denken hier in Europa, von unserem Verhalten, Lebensverhalten in der Kultur. Das zweite ist der Dialog mit den Religionen, der interreligiöse Dialog, wie wir sagen. Ja, wie kommen wir ins Gespräch mit den Weltreligionen, die ja nicht jetzt irgendwo so sektiererische Gruppierungen sind, wo man sagt, das ist jetzt keine so große Herausforderung, sondern das sind Weltreligionen mit alten Traditionen, wo wir als Christen neu dazugekommen sind, auch wenn es schon in manchen Bereichen vor langer Zeit war. Und das dritte, der Dialog mit den Armen im sozialen Einsatz. Auch eine Dialogform, wo wir als Kirche in der Missionsarbeit uns vor allem auch auszeichnen, gerade in Asien, dass wir nämlich sagen, wir haben eine Option für die Armen, so nennen es die Lateinamerikaner, weil Jesus gerade für die benachteiligten Ausgegrenzten da ist. Und so ist ein Aushängeschild, ein Gütezeichen für die Christen, egal wo wir hinkommen, jetzt in Asien, aber auch in anderen Ländern, das Engagement im sozialen Bereich. Man darf ja in verschiedenen Ländern Asiens nicht missionieren. In Indien ist Missionsarbeit offiziell verboten. Aber die Kirchen, die Christen haben dort große Krankenhäuser, große Schulen, die hervorragend sind und auch akzeptiert sind bei der Bevölkerung. Die Angst, die dahinter steckt, merken wir bei den Fundamentalisten, die dann sehr schnell sagen, ja, die Christen missionieren ja nur mit ihren Krankenhäusern oder mit ihren Schulen. Die wollen also uns da jetzt irgendwie überrumpeln. Was aber so nicht unser Ansatz ist als Kirche, sondern wir machen das als Angebot, dass sich Menschen auch mit dem christlichen Gedankengut natürlich auseinandersetzen können. Mit Symbolen, die jetzt in Krankenhäusern auftauchen, ein Kreuz an der Wand oder in Schulen, Gebet. Aber das ist schon der erste Ansatz, so den Dialog zu beginnen.
Also ich merke eines, wir haben Themen wie Dialog mit den Kulturen, Dialog mit den Armen, mit den Religionen. Das sind Dinge, die die Weltkirche betreffen, aber die sind eigentlich Dinge, die auch vor unserer eigenen Haustür stattfinden. Wenn in Indien es verboten ist, zu missionieren, zu evangelisieren, also wer heute bei uns in Westeuropa evangelisiert, der ist auch nicht gerade so, sage ich mal, beliebt in dem Sinne, also, dass es so akzeptiert ist. Es wird zwar nicht in dem Sinne gleich verfolgt von politisch oder so, aber gesellschaftlich wird da schon, oder auch in den Medien wird man teilweise ja dann doch verfolgt, wenn man dann so auftritt. Also ich finde, Dinge vermischen sich auch. Also wir können da auch von der Weltkirche lernen, wie dort Dinge geschehen. Also wir haben Inkulturation angesprochen, wir haben Theologie für Urvölker angesprochen. Und diese Dialogsituationen, ich denke, ein Thema für alles, auch die Bewahrung der Schöpfung, die stattfinden kann, wie Menschenrechte gelebt werden, Gerechtigkeit und Frieden, soziales Engagement. All das sind Dinge, wie der Glaube heute weitergegeben wird. Und vielleicht können wir ja doch auch einiges lernen, wie das eben in den Weltkirchen, in der jeweiligen Situation geschieht.
Es gibt da einen schönen Spruch eines Bischofs aus Afrika, der mal formuliert hat: Niemand ist so reich, dass er nichts zu empfangen hätte, und niemand ist so arm, dass er nichts zu geben hätte. Geistlich wie materiell. Also es ist unter beiden Punkten zu verstehen. Und das ist ein schönes Bild für uns als Kirche, dass wir immer bereit sind zu lernen, zu empfangen, aber auch bereit sind zu geben. Wir dürfen uns nicht auf eins allein zurückziehen oder auch beschränken lassen. Das ist auch eine Gefahr, dass man sagt, ja, ihr jetzt Europa, ihr seid jetzt eher eine müde Kirche, aber Geld habt ihr, also seid ihr für diese Rolle wichtig. Da dürfen wir uns auch nicht allein beschränken lassen, sondern müssen sagen, nein, unser Gemeinsames ist Geben und Nehmen, aber in den Bereichen Gebet, Solidaritätsgemeinschaft sind wir alle gefordert.
Unser heutiges Thema, liebe Hörer und Hörer, das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass auch die jungen Kirchen in der Welt den Glauben weitergeben. Und wenn Sie eine Frage haben an Herrn Stegmaier, er ist Bildungsreferent im Referat Weltkirche der Diözese Augsburg. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Anton Stegmaier von der Diözese Augsburg, dort im Referat Weltkirche. Wir sprechen über das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass auch die jungen Kirchen in der Welt den Glauben weitergeben. Unsere erste Hörerin ist die Frau Fechler aus Ankunft.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Kluse und Herr Stegmaier. Ich habe mal eine Frage. Ich meine, Sie hätten auch zwischendurch gesagt, wir nehmen ja Christen auf hier aus dem Irak. Und ich habe das gelesen in einer Zeitung, ob es der Kirchenbote war oder. Und da schrieb ein Geistlicher, der schon besondere Verantwortung auch hat, dass unter diesen Christen, die wir ja aufnehmen, die Zahl der Christen, die wir aufnehmen durften hier in der Bundesrepublik, dass da sich doch fast mehr von der anderen Religionsgemeinschaft befinden, weil die eben an dem Hebel sitzen, weil die Papiere eher kriegen. Und das hat mich doch ein bisschen traurig gemacht, denn wir wollen ja denen hier wirklich Heimat bieten, die bedrängt werden, deren Glauben so bedrängt wird und die so viel Nachteile haben. Und die anderen können ja in ihrem Kulturkreis bleiben, auch wenn ich verstehe, dass Deutschland immer noch ein beliebtes Auswanderungsland ist. Aber für die Christen, die würden lieber da bleiben, glaube ich, bestimmt in ihrer Heimat und in ihrem kulturellen Umkreis. Und jetzt frage ich nach, ob das wirklich, hat man das so kontrolliert, dass das wirklich schon so in diese Richtung geht, dass es gar nicht nur Christen sind, die hierher kommen?
Sie haben jetzt gesagt, andere Christen
Nein, ich meine jetzt wirklich Moslems und so. Moslems. Ja, die da unten eben, ja. Wo die ja da ihre Religionszugehörigkeit doch haben.
Also zunächst war ja eine große Diskussion bei uns, wie kann man das machen? Dürfen wir nur Christen aufnehmen oder sind nicht auch Moslems, die verfolgt werden, weil sie mit dieser Situation nicht einverstanden sind, dagegen Opposition beziehen in diesem schwierigen Konflikt, müssen wir nicht auch für die offen sein? Und ich denke, das müssen wir. Man hat sich dann verständigt, dass wir eine bestimmte Zahl von Irakern bei uns aufnehmen, wobei wir mal geschaut haben, wo gibt es denn hier Gruppierungen, wo schon Iraker leben. Und wir haben zum Beispiel hier die Erfahrung in Augsburg, wir haben eine Gruppierung hier, irakische Christen, die haben jetzt gesagt, wir können auch welche aufnehmen und hat deswegen dann zugeordnet, weil dann ein leichteres Ankommen möglich ist. Aber es ist jetzt kein Beschluss, wo man gesagt hat, wir nehmen nur Christen auf. Das ist mir zumindest nicht bekannt.
Das habe ich so gedacht, weil die ja in der Verfolgung stehen.
Nicht nur Christen, es werden auch andere verfolgt. Eben gebildete Moslems, die mit dieser Situation, mit diesem Konflikt nicht einverstanden sind, die werden genauso verfolgt.
Und wer überprüft das dann?
Das müssen unsere Behörden dann überprüfen.
Also wird das erst hier gemacht oder wird es da gemacht?
Das kann ich Ihnen leider jetzt nicht sagen.
Ja, das wollte ich so ein bisschen so wissen. Na ja, gut, es ist egal.
Ich denke,
das
geht über die Botschaften, dass das dort geregelt wird.
Ja.
Das hat ja die Europa.
Ja, nur weil der auch ein bisschen traurig darüber war, der das geschrieben hat. Also ich frage jetzt nur einfach mal nach. Ja? Ich danke Ihnen.
Ja.
Alles
Vielen
Gute.
Dank, Frau Fechner.
Ja, tschüss.
Ja, da wird schon ganz konkret. Wie kann es gelingen, auch Glauben weiterzugeben? Soll man da irgendwie, also wir spüren raus, wir wollen natürlich den Christen helfen in der Welt, aber auch hier, auch andere, viele Menschen sind in Not. Und auch da heißt es Christsein, über den eigenen Tellerrand natürlich hinauszuschauen und auch diesen Menschen zu helfen.
Aber das ist ein ganz schönes Beispiel auch für Missionsarbeit im Irak, wo wir nicht sagen, wir nehmen nur Christen auf als christliche Länder, sondern alle Menschen, die in Not sind. Das ist auch ein Zeichen, ein Symbol für Solidarität, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, also sagen wir, Christus ist für alle Menschen da. Und da kann ich nicht unterscheiden, bei denen, die in Not und wirklich Verfolgung und Todesnot sind, da mache ich jetzt eine Trennung zwischen Christ und Nicht-Christ. Das passt manchen bei uns nicht vom Denken her, aber ich denke, das ist gerade auch das, was uns auszeichnet als Christen. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Die Christen würden gerne im Irak bleiben und ich kenne auch einen Bischof im Irak, der dort lebt und arbeitet, der sagt, es ist traurig, wenn er sieht, wie viele Menschen, wie viele Christen vor allem weggehen aus dem Land, aus dem Urland des Alten Testaments. Und das wäre jetzt unsere Rolle, unsere Frage, wie könnten wir die Christen dort unterstützen, dass sie bleiben können. Aber das ist eine ganz schwierige Frage natürlich in dieser chaotischen, politischen, gesellschaftlichen Situation, die dort gerade anzutreffen ist.
Eine Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, also gerade im Austausch mit anderen Religionen, Theologien, nehmen wir das Beispiel Asien. Wir haben ja sehr viele Theologien dort, die ja darauf basieren, dass der Mensch sich anstrengt, dass er in eine gewisse Leistungshaltung kommt, Opfer bringt, dass er ja aus sich selber heraus diese Erlösung finden muss, dass er oft wiedergeboren werden muss in einer bestimmten Situation oder dass er sich sein Heil verdienen muss. Das Christentum ist ja da ein anderer Weg, dass eben die Versöhnung da ist, dass Jesus dieses für uns erreicht hat und wir das in Anspruch nehmen können. Das sind ja doch eigentlich zwei doch gegensätzliche Dinge.
Ja.
Und ich stelle mir manchmal vor, ich habe auch in der Biografie von Franz von Assisi, als er versucht hat, das Evangelium zu leben, hat er doch viel mehr eigentlich sich gewünscht, pur an die Sache ranzugehen. Und dann gemerkt, seine Nachfolger konnten das schon nicht mehr so intensiv leben. Da muss man Kompromisse machen. Und Franz von Assisi selber ist ja auch dann nach Jerusalem gepilgert, ist dort auch ins Gespräch gekommen mit den Machthabern auch des Islam. Mhm. Und hat er ja auch diese Frage gehabt, wie kann ich da den Glauben verkünden? Also wie geht es denn wirklich mit anderen Religionen, die eigentlich ja dieser Erlösungsgedanke eigentlich gar nicht so leben, kann das überhaupt zusammenkommen?
Das ist ja die spannende Frage der Evangelisierung. Auch bei uns, wie kommt es bei den Menschen an, was wir als Botschaft mitbringen? Und da ist für viele natürlich schwer auszuhalten, dass das Zeit braucht. Dass ich mich, dass das Mühe macht, dass wir, wenn ich mich annähern möchte mit einem, der ein anderes Verständnis hat, dann muss ich meine Argumente sehr gut wählen. Dann muss ich schauen, was kann er verstehen von dem, was ich sage. Also es ist mühsam, da kann ich nicht einfach sagen, wir haben diese Botschaft und setz die jetzt vor und dann glaub oder glaub nicht, sondern mir geht es ja dann um den Menschen, dass ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel wiedergeboren werden annehme, das ja interessanterweise auch bei uns und den Christen hier in Europa ein sehr attraktives Denken ist, wenn man die Statistiken anschaut, war vor kurzem erst wieder in der Presse, dass nur noch 40% der Christen an die Auferstehung glauben und die anderen 60% dann so Formen wie Wiedergeburt, was mich auch überrascht, weil ich immer sage, das ist doch so eine befreiende Botschaft, wenn ich sage, wir haben Auferstehung. Christus ist auferstanden für uns und wir dürfen diesem Weg Christi folgen und müssen uns nicht anstrengen, dass wir im nächsten Leben wieder besser leben und uns mühen. Aber das ist ein Angebot, das wir als Christen einfach den Menschen so machen, den Glauben vorschlagen, so nennen es die französischen Bischöfe mal in einem Hirtenwort, proposer la foi, den Menschen den Glauben vorschlagen. Annehmen müssen die Menschen ihn selbst. Und was wir als Christen glauben, und das ist auch ganz wichtig für jede Missionstätigkeit, dass ich glaube, dass Gott auch in dem anderen Menschen, der mir gegenüber ist, im Dialog anwesend ist. Und er wird in diesen Menschen auch wirken. Und
uns das Gebetsanliegen ist ja, dass der Glaube weitergegeben wird in den jungen Kirchen. Wenn man das jetzt nochmal abschließen kann, wie können wir jetzt als Hörerinnen und Hörer dieses Gebetsanliegen unterstützen mit den Informationen, die Sie uns jetzt auch gerade gegeben haben über die jungen Kirchen, über die Weltkirche?
Ich würde zwei Linien verfolgen. Das eine ist, die jungen Kirchen von hier aus unterstützen, dass sie den Auftrag wahrnehmen können. Das ist zunächst in der finanziellen Ausstattung, damit die Kirche vor Ort das Instrumentarium zur Verfügung hat, also gut ausgebildete Priester, Katecheten, aber auch Laien immer mehr, was man merkt in der Weltkirche, dass das immer mehr kommt, gut ausgebildete Laien, dass wir da bereit sind, solidarisch zu sein, das heißt zunächst einmal Ausbildungsstätten zu unterstützen, damit dort vor Ort die Aufgabe gut geleistet werden kann, aber bis rein auch in die Sakramentenspendung, also Kirchbauten, das gehört für mich da alles zusammen. Also das zunächst solidarisch sein, dass die jungen Kirchen den Auftrag selbst erledigen können. Und zum Zweiten die Bereitschaft, auch hier zu lernen, dass wir auch bereit sind, einen Weg, den jetzt so, wenn ich es junge Kirche geht, auch mitzugehen und nicht von vornherein schon abzublocken, zu sagen, nein, das darf man nicht, das dürft ihr nicht, sondern da eine Offenheit zu haben, in dieser ja auch Gelassenheit zu leben. Gott ist ja mit dabei, wenn Kirche handelt, wenn Kirche sich entwickelt. Und da als europäische Theologie, da merken wir vor allem die Konflikte, die entstehen in der Theologie, da noch offener zu sein und nicht gleich mit Verboten zu kommen, sondern zu schauen, auch da in den Dialog zu kommen. Und das erleben wir bei Menschen, die immer mehr zu uns kommen, wo wir gefordert sind. Sie haben es selber vorhin genannt, wir haben ja die Situation Weltkirche inzwischen bei uns. Menschen aus allen Ländern der Welt mit ihren kulturellen und auch religiösen Hintergründen, mit denen wir jetzt gefordert sind, zusammenzuleben. Also die zwei Richtungen, würde ich mal sagen, das ist Offensein für Neues, das wir auch vor allem haben müssen. Und das andere, die Unterstützung der Initiativen der jungen Kirchen, dass sie vor Ort ihren Dienst tun können als Kirche.
Ich nehme für mich noch mit, dass die alten Kirchen, wenn man sie so mal betrachten möchte, ganz viel Ähnlichkeiten oder Situationen haben, die ähnlich sind zu den jungen Kirchen. Das ist die Herausforderung, wie kann man heute Glauben weitergeben? Also da sind die Wege gar nicht so weit voneinander weg, scheint mir zu sein.
Nein, wir erleben es genauso. Die Weltwirtschaftskrise ist ja nicht von den jungen Kirchen oder den Ländern, wo die jungen Kirchen sind, initiiert worden, sondern von den alten, traditionellen Gesellschaftsformen, unseren Wirtschaftssystemen. Und da sind wir als Kirche jetzt herausgefordert, wie kommen wir aus dieser Krise raus? Da müssen wir auch als Christen unseren Beitrag leisten. Das ist jetzt eine ganz konkrete Herausforderung, vor der wir stehen, auch als Christen. Wie gehen wir mit dieser Krise um, die zum Beispiel auf der einen Seite so viele Menschen in Armut bringt? Also das ist ein ganz konkretes Beispiel. Aber ein anderes, ein einfacheres in dem Sinne, wie gehen wir damit um, dass wir kaum mehr unsere Jugendlichen erreichen? Wir brauchen einen neuen Wortschatz, nicht eine neue Botschaft, aber neue Formen, um diese Menschen anzusprechen, weil wir sehen, wir kommen da schon gar nicht mehr ran. Unsere Botschaft ist anscheinend in einer Formulierung, wo wir es nicht schaffen, den Zugang zu finden.
Ja, liebe Hörer und Hörer, das war die Sendung Gebetsanliegen des Heiligen Vaters, dass auch die jungen Kirchen in der Welt den Glauben weitergeben. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen auch ein bisschen Verständnis gegeben über das Thema junge Kirchen und wie der Glaube heute weitergegeben werden kann. Herr Stegmaier, ganz herzlichen Dank für diese Sendung.
Bitteschön.
Und ja, wir dürfen uns verabschieden. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Bodo Klose, und wünsche noch einen schönen Tag.